Unser Eingangslied war One Thing Remains. Neuer Tag, neues Jahr, neues Lebensjahr. Immer gilt Gottes Liebe. Sie bleibt unveränderlich. One Thing Remains. Amen. Häufig gucke ich ja in die Losung, um mich so ein bisschen inspirieren zu lassen, wenn ich Gottesdienstleitung habe. Aber das habe ich diesmal nicht gemacht, weil ich schon wusste, dass ich die Botschaft von Weihnachten nochmal greifen will. Und deshalb habe ich da gar nicht reingeguckt. Und die Weihnachtsbotschaft am 24.12. lautete: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Dadurch, dass Jesus als Mensch auf die Erde kam und alles Menschliche durlebt hat, aber vom Tod wieder auferstanden ist, können wir wissen, dass Gott wirklich immer mit uns und für uns ist. Ich habe uns am Ende des Heiligabendgottesdienstes alle unter den Segen aus Jesaja 41, Vers 10 gestellt. Dort heißt es in der Hoffnung für alle: Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Ich finde, das ist ein ganz wunderbarer Zuspruch auch für das neue Jahr. Und damit ihr diesen Segen nicht vergesst über das Jahr hin, habe ich euch Holzkreuze mitgebracht, wo dieser Vers nochmal draufsteht. Und dann könnt ihr da euch immer wieder dran erinnern. Und ich war natürlich heute Morgen dann super überrascht, als ich den Losungstext für heute sah. Und da hieß es aus 2. Mose 14, Vers 13: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Und in der Auslegung dazu: Und wieder, fürchtet euch nicht, Weihnachten ist doch vorbei, aber die Botschaft der Engel bleibt auch im neuen Jahr. Wir brauchen sie. Hab keine Angst, lass dich nicht lähmen, lass dich nicht vom Leben abhalten. Welche Ereignisse und Katastrophen uns auch begegnen werden, Angst und Furcht werden uns nicht weiterhelfen. Sicher, Leichtsinn und Wagemut wollen überdacht sein und gegenüber Menschen, die uns anvertraut sind, haben wir die Pflicht zur Fürsorge. Aber die Angst vor dem Morgen und die Furcht vor dem, was sein könnte, machen uns schwach und krank. Wir können mit der Sorge unserem Leben nichts hinzufügen, aber die Freiheit von der Angst verleiht unserem Leben Ewigkeitswert. Traditionsgemäß starten wir das Jahr mit einer Predigt zur Jahreslosung. Wo steht sie und wie heißt sie? Genau, 1. Korinther 16, Vers 14 ist in der Einheitsübersetzung: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Bei Luther 2017 steht: Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Und Kammermeier schreibt: Bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. Was hat das nun mit Fürchte dich nicht zu tun? Das erklärt uns Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 18. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und fürchtet euch nicht, denn ich bin bei euch. Die Liebe vertreibt die Angst. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, nicht aus Angst. Vor ein paar Wochen habe ich mit Jan eine Krimiserie geguckt und immer wenn der Spezialist für Bombenentschärfung sich einer potenziellen Bombe näherte und dabei sein Leben riskierte, hat er gesungen. Seine Kollegen konnten das über die Kopfhörer hören. Warum tat er das? Weil man, wenn man singt, keine Angst haben kann. Das ist inzwischen sogar anscheinend wissenschaftlich belegt. Wenn uns also die Furcht anspringt, dann lasst uns singen. Das hilft schon gegen die Angst. Aber wie viel mehr Frieden gibt es uns, wenn wir Lieder zu Gott singen und ihn mit Liedern und Musik loben und preisen? Lobpreis ist so viel mehr als Gesang. Und schon Gesang ist mächtig. Im Lobpreis nähern wir uns Gott und sagen ihm, dass wir ihn lieben und ehren. Wir beten in den Liedern und wir beten ihn an mit den Liedern und können seine Nähe manchmal besser spüren. Dabei wird unsere Liebe für ihn größer und unsere Angst geringer. Musikalischer Lobpreis ist also rundherum gut. Und dafür nehmen wir uns jetzt Zeit. Die Predigt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Darüber will ich also heute sprechen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist so eine Aufforderung, die wir wahrscheinlich spontan vom Inhalt her gut hören können. Das ist etwas, das wunderbar auch als Vorsatz fürs neue Jahr geeignet ist. Ich will mich in diesem Jahr in allem von der Liebe leiten lassen. Alle guten Christen werden mit der Aussage oder Aufforderung sowieso keine Probleme haben, aber ganz viele andere Menschen auch nicht. Gegen die Liebe hat doch eigentlich kaum einer etwas. Und gerade wir Christen werden doch häufig davon überzeugt sein, dass wir uns in allem von der Liebe leiten lassen. Liebe ist unsere Motivation für alles. Zumindest sollte sie das sein. Aber wenn wir mal genau hingucken, dann ist das, wovon wir glauben, dass wir es aus Liebe tun, gar nicht immer unbedingt liebevoll. So wenig Probleme wir mit der Aussage und Aufforderung haben, so viele Schwierigkeiten haben wir bei der Umsetzung. Es fängt schon mit dem ersten Wort dieser Aufforderung an. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Was heißt denn alles? Da gibt es eigentlich gar nichts zu überlegen. Alles ist einfach alles. Alles, was wir tun. Puh. Das heißt also nicht nur die Dinge, die ich gern tue, zu denen ich Lust habe oder die mir leicht fallen, sondern alles. Das Klo zu putzen, überhaupt der ganze Haushalt, einkaufen, essen, kochen, waschen, bügeln und so weiter. Die meisten empfinden das nicht gerade als ihre Berufung. Und auf jeden Fall hat man nicht jeden Tag gleich viel Lust dazu. Und dann bei der bezahlten Arbeit, da gibt es auch immer Tätigkeiten, die mehr Spaß machen und welche, die man lieber vermeidet. Und Menschen, da finde ich auch nicht alle sympathisch und habe nicht immer Lust, mich mit jedem zu unterhalten. Schon gar nicht vielleicht mit einem schmutzigen Obdachlosen. Ich soll aber alles, was ich tue, in Liebe tun. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, mich vor bestimmten Tätigkeiten und Menschen zu drücken. Dann muss ich sie nicht machen, muss mich nicht auseinandersetzen und dann habe ich entsprechend auch keine Gelegenheit, lieblos zu sein. Leider zu kurz gedacht. Wenn ich mich drücke, dann ist das ja auch etwas, was ich tue. Und es kann durchaus liebevoll sein, mich vor einem Menschen oder einer Sache zu drücken, wenn ich weiß, dass ich sie nicht in Liebe tun kann. Wenn meine Liebe noch nicht groß genug ist, meine Gnade und Barmherzigkeit noch großes Wachstumspotenzial haben, dann ist es vielleicht manchmal besser, einer Situation auszuweichen. Es ist an der Stelle dann liebevoller, als zum Beispiel auszurasten, jemanden anzuschreien oder schlampige, lustlose Arbeit abzuliefern. Die große Herausforderung in dieser Jahreslosung ist aber, zu erkennen, wann eine Unterlassung wirklich aus Liebe geschieht und wann ich einfach nur faul bin. Alles, wirklich alles in Liebe zu tun, wirkt auf den ersten Blick anstrengend. Ist es aber gar nicht. Wenn ich es wirklich in Liebe tue, dann heißt das, dass ich in Gottes Willen und in seiner Kraft bin und dann ist es nicht anstrengend. Jutta hat es heute im prophetischen Eindruck auch schon gesagt. Ich persönlich tue tatsächlich alles, was Arbeit angeht, in Liebe. Ich kann das gar nicht anders. Deshalb brauche ich manchmal sehr lange, bis ich etwas in Angriff nehme. Aber wenn ich es dann mache, dann geschieht es in Liebe. Ja, auch das Klo putzen und das Aufräumen und so weiter. Und ehrlich gesagt nervt es mich total, wenn Leute Dinge nicht in Liebe tun und deshalb schlampern. Wenn jemand nur schnell husch husch etwas macht, um sagen zu können, dass er es gemacht hat, aber es ist eigentlich gar nicht wirklich erledigt, was nützt das? In England hatte ich das mal in der Gemeinde, dass jemand sagte, sie habe die Männertoiletten geputzt. Aus irgendeinem Grund musste ich auf das Männer-WC und stellte fest, die putzende Person hatte in jedes Urinal und jede Toilette ein bisschen WC-Reiniger gespritzt, fertig. Von geputzt konnte keine Rede sein. Da ist ein Dienst nicht aus Liebe geschehen, sondern einfach nur, um es hinter sich zu bringen und sagen zu können, ich habe was gemacht. Aber die Aufgabe ist nicht erledigt und dann muss es halt doch nochmal von jemand anderem gemacht werden, in diesem Fall von mir. Pech gehabt. Mein Job war es dann, meinen Ärger über die schlampige Person Gott zu geben, ihr zu vergeben und dann in Liebe die Männerklos zu putzen. Und das ist dann nicht nur von der Arbeit an sich her eine Herausforderung, sondern eben auch im geistlichen Sinne. Kann ich in dieser Situation ohne Aggression, in Liebe, die Klos putzen? Denn alles, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles. Und dann ist da der berühmte Unterschied zwischen gut und gut gemeint. Nur weil es gut gemeint ist, ist es noch lange nicht gut. Im Gegenteil, oft sogar schlecht. Und genauso ist lange nicht alles, was wir für liebesmotiviert halten, wirklich durch Liebe motiviert. So schreibt Renate Kahnstein in ihrer Auslegung zur Jahreslosung, dass der Grat zwischen Liebe und Machtausübung hauchdünn ist. Sie schreibt, wir erleben das als Eltern und als Kinder. Auch in Gemeinden, wenn ein Amt, ein Dienst, ein Stil so zur persönlichen Herzenssache wird, dass kein Raum bleibt für andere Sichtweisen. Wie schnell verschwimmen die Grenzen zwischen leidenschaftlichem Engagement für die Gemeinde und Durchsetzung von Eigeninteressen? Oft als selbstloser Dienst getarnt. Wenn ich das lese, fasse ich mir doch gleich mal selbst an die Nase und erinnere mich, dass ich beim letzten Forum etwas harsch eine Grenze gesetzt habe, weil ich befürchtete, dass mein leidenschaftliches Engagement sonst für die Katz war und ich wieder von vorne anfange. Lieblos war das Verhalten vielleicht nicht gleich, aber liebevoll ganz bestimmt auch nicht. Ich glaube, wir kommen bei der Umsetzung vor allem immer dann an Grenzen, wenn wir den Satz nicht so stehen lassen, wie er gesagt bzw. geschrieben wurde. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Punkt. Da steht nicht, es geschehe in der Liebe zu Gott oder es geschehe in der Liebe zu dir selbst oder es geschehe in der Liebe zum Nächsten. Nein, da steht nur, es geschehe in Liebe. So wie wir dem Satz, und sei es nur innerlich, etwas hinzufügen, wird es schwierig mit der Motivation der reinen Liebe. Wenn wir sagen, alles geschehe in der Liebe für oder alles geschehe in der Liebe zu, wird es schräg. Selbst bei dem Satz, alles, was ich tue, geschehe in der Liebe zu Gott. Denn dann geht es um meine Liebe zu Gott und dann kommt vielleicht ein falscher Eifer mit rein. Plötzlich muss ich Gott verteidigen oder rechtfertigen oder sonst irgendwie meine Liebe zu ihm in Anführungsstrichen beweisen. Leute, so sehr ich glaube, dass Gott immer auch ein Um zu hat, also zum Beispiel, dass er uns rettet, damit wir anderen die gute Nachricht der Errettung durch Jesus weitersagen. Oder dass er uns heilt, damit wir anderen sagen können, in Jesus ist Heilung und so weiter. So sehr bin ich auch überzeugt, dass Gott uns liebt, ganz und gar und ohne Um zu. Er liebt uns einfach. Punkt. Bedingungslos. Wirklich bedingungslos. Das schafft nur er zu 100%. Eine Sarah Lesch schreibt auf lebensleicht.net: Liebe ist immer für alle da. Das vergessen wir leider oft. Liebe ist einfach da. Sie ist bedingungslos. Wenn Gott Liebe ist, und Johannes zum Beispiel beschreibt es mehrfach so, wenn also Gott Liebe ist, dann ist Gott immer für alle da. Gott ist einfach da, er ist bedingungslos. Denn er hat uns schon geliebt und angenommen, als wir noch Sünder waren, also als wir von ihm noch nichts wussten oder auch nichts wissen wollten und ohne ihn gelebt haben mit allen Konsequenzen. Schon da hat er uns geliebt, schon da war Jesus am Kreuz für uns gestorben, schon da hat Gott aus lauter Liebe alles für uns gegeben. Denn Jesus ist nicht am Kreuz gestorben und wieder auferstanden, damit ich mich bekehre, sondern damit ich errettet bin, wenn ich mich bekehre. Aber ob ich das jemals tue oder nicht, war für Jesus am Kreuz unbedeutend. Er hat es getan, damit, auch wenn es nur ein einziger Mensch gewesen wäre, dieser Mensch gerettet werden kann und das ewige Leben hat. Die Reihenfolge ist hier wichtig. Gott hat uns zuerst geliebt. Jesus hat nicht gefordert, dass ich mich bekehre und ist dann ans Kreuz gegangen für meine Rettung, sondern er ist erst ans Kreuz gegangen, ohne zu wissen, ob ich mich jemals bekehren werde oder nicht. Und dann war meine Rettung möglich, als ich den Tod am Kreuz für mich in Anspruch genommen habe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Punkt. Ohne Bedingungen, ohne Hintergedanken, ohne Zweck. Es geschehe in Liebe. Punkt. Gar nicht so einfach in der Umsetzung. Wir bleiben nämlich nicht immer in der Liebe, auch wenn Jesus in uns lebt. Wir fallen immer wieder aus der Liebe heraus. Kleines Beispiel. Ich war mit der Teenagerin, die bei uns wohnt, in einem der Live-on-Stage-Musicals. Sie war sehr berührt und beeindruckt und natürlich haben wir auf dem Weg nach Hause noch über das Erlebte und Gesehene gesprochen. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie so mitgehen konnte und sogar kurz davor war, nach vorne zu gehen, als der Bekehrungsaufruf kam. Sie hat es dann aber doch nicht gemacht. Aber ich dachte mir, das kommt schon noch und war eigentlich entspannt. Im Laufe des Gesprächs kam es dann aber zu der Aussage von ihr, dass sie doch eher zum Buddhismus tendiert, weil sie denkt, dass sie doch immer selber etwas für ihre Erlösung tun muss. Liebevoll und Jesusmäßig wäre es gewesen zu fragen, was denkst du, warum das so ist? Das hätte ihr die Möglichkeit gegeben, tiefer über diese Aussage nachzudenken. Leider bin ich aber an der Stelle aus der Liebe herausgefallen und hatte das Bedürfnis, den christlichen Glauben zu verteidigen und habe also irgendwas in Richtung, na ja, auch als Christ muss man ja was tun, auch wenn die Erlösung von Gott kommt und bla bla irgendwie so gesagt. Das war unproduktiv und nicht wirklich liebevoll, weil ich nicht bedingungslos geliebt habe. Ich hoffe, ich kann das einigermaßen verständlich machen. Was ich gemacht habe, war ja nicht lieblos im eigentlichen Sinne, aber es war eben auch nicht komplett in der Liebe und hat in eine Sackgasse geführt, wo ein Weg hätte sein können. Und das nur, weil ich nicht aus Liebe und Punkt gehandelt habe, sondern weil ich meinte, ich müsste meine Liebe zu Jesus oder meinen christlichen Glauben irgendwie an den Mann bzw. die Frau bringen. Jesus hat es nie für nötig gehalten, seine Beziehung zum Vater zu erklären oder zu rechtfertigen. Er konnte sich total auf Menschen einlassen, sie bedingungslos annehmen und musste das Handeln seines Vaters nicht in einen Werbespot oder eine Verteidigungsrede packen. Also, alles, was wir tun, aus Liebe geschehen zu lassen, ist gar nicht so einfach, weil wir eben doch immer wieder aus der Liebe herausfallen. Und weil wir besonders auch wir Christen den Satz tut alles aus Liebe so oft anreichern und ihn nicht für sich stehen lassen, ist es dazu gekommen, was ein christlicher Journalist die Gnadenkrise nennt, in der zumindest viele evangelikale Kreise in den USA stecken. In unserer Gemeinde sehe ich das zum Glück nicht, aber ich spreche trotzdem heute darüber, damit wir gar nicht erst in die Falle tappen. Die Bibel spricht ganz klar über Recht und Unrecht, Gut und Böse, richtig und falsch. Es wird aber auch ganz klar gesagt, dass Gott die Sonne über beidem, Gut und Böse, aufgehen lässt, dass er sowohl das Korn als auch das Unkraut gedeihen lässt und er darüber richten wird, was was ist und wie er damit umgehen will. Wir spielen uns nur allzu gern doch als Richter auf und belehren andere ungefragt mit dem, was wir meinen, erkannt zu haben, was Gott will und wie er ist. Wenn ich aber wirklich liebe, dann kann ich das, auch wenn ich mit gewissen Entscheidungen oder dem Lebensstil eines anderen Menschen nicht einverstanden bin. Ich muss dann nicht richten, sondern kann trotzdem lieben und annehmen, bedingungslos. Mir ist im letzten halben Jahr der Satz wichtig geworden, der bei Johannes im 21. Kapitel steht. Da fragt Petrus, was denn mit Johannes ist? Und Jesus sagt, was geht es dich an? Folge du mir nach. Ich glaube, es tut uns allen gut, uns diesen Satz immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Gott geht mit jedem von uns seinen Weg. Wenn wir hart daran arbeiten, dass unsere eigene Beziehung zu Gott gut ist, dann haben wir mehr als genug zu tun und müssen uns nicht noch den Kopf darüber zerbrechen, wie gut oder nicht gut die Beziehung von anderen zu Gott ist und ob sie alles richtig machen. Oder wie es bei Lukas im 6. Kapitel, Vers 41 so schön heißt, was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge über? Aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr. Lasst uns immer wieder auf Jesus gucken, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Weil Jesus uns zuerst geliebt hat, und zwar bedingungslos, war er sich nicht zu schade, mit denen zusammen zu sein, mit denen sich die ach so gesetzestreue religiöse Führung niemals hätte blicken lassen. Jesus war mit den Ausgeschlossenen, den Zöllnern und Huren, den Süchtigen, den Andersdenkenden, den Kranken, den Aussätzigen, den Fremden, den Witwen und Waisen zusammen. Nicht aus Liebe zum Gesetz oder Liebe zum Vater oder irgendwas, sondern einfach aus Liebe. Punkt. Er hat mit diesen Menschen gesprochen, mit ihnen gegessen, sie geheilt, die Dämonen ausgetrieben und ihnen die gute Nachricht gegeben, dass Gott ein Gnadenjahr ausgerufen hat. Haben sich alle, die er geheilt oder befreit hat, alle, mit denen er gesprochen hat oder die Zeugen seiner Wundertaten waren, bekehrt? Nein. Jesus hat es trotzdem getan. Einfach so, aus bedingungsloser Liebe heraus. Nicht damit sie sich bekehren, nicht damit sie ihm nachfolgen, nicht damit sie ihr Leben ändern, sondern einfach aus Liebe. Punkt. Das wird in der Serie The Chosen immer wieder wunderbar deutlich. Fand Jesus das immer gut, wie die Leute lebten? Sicherlich nicht. Aber er hat sie nicht verurteilt, sondern er hatte immer wieder Mitleid oder herzliches Erbarmen für sie. Er hat die Not gesehen, die zu schädlichem Verhalten geführt hat. Und er hat gesehen, wie schädliches Verhalten zu Not führt. Deshalb hat er nicht gerichtet, sondern gerettet. Er hat die Menschen geliebt, geheilt, befreit, wann immer sie das wollten, auch wenn sie sonst vielleicht total gegen ihn waren. Denn dadurch hatten sie überhaupt erst die Möglichkeit, sich frei für Gott zu entscheiden. Vorher waren sie vielleicht von Dämonen besessen oder einfach von ihrem Eigensinn oder was auch immer. Die bedingungslose Annahme, die bedingungslose Liebe, die waren es, die die Umkehr zu Gott erst möglich gemacht haben. Erinnert ihr euch noch, wie das bei euch war? Bei mir war das definitiv so, dass ich mich auf Jesus erst einlassen konnte, als ich diese bedingungslose Liebe erfahren hatte. Vorher ging das nicht. Wie gehen wir aber mit Menschen um, die anders sind oder nicht so leben, wie wir es für richtig halten vor Gott? In den 1950er und 60er Jahren wurden Frauen, die unverheiratet schwanger wurden, ausgegrenzt und extrem mies behandelt. Und die Kinder auch, obwohl die nun wirklich gar nichts für ihr Schicksal konnten. Noch bis vor kurzem waren geschiedene maximal Christen zweiter Klasse, die keine Dienste oder Ämter übernehmen durften. Noch immer gibt es Gemeinden, in denen Frauen nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten haben und auf gar keinen Fall predigen oder leiten dürfen. Und wie behandeln wir die, die aus der Fremde hierher kommen? Oder die Homosexuellen oder gar Transsexuellen, die Drag Queens und die, die sich keinem Geschlecht zuordnen können? Es wäre nicht richtig, diesen Menschen nur so lange mit Liebe zu begegnen, wie wir die Hoffnung haben, dass sie ihren Lebenswandel an unsere Vorstellungen anpassen. Wenn wir nur nett zu ihnen sind und ihnen einen Platz in der Gemeinde geben, unter der Bedingung, dass sie sich bekehren und ihren Lebenswandel ändern, dann haben wir das Wichtigste noch nicht verstanden. Niemand will nur als Bekehrungsopfer nett behandelt werden. Entweder interessieren wir uns wirklich für Menschen, nehmen sie bedingungslos an, lieben sie, ohne etwas zu erwarten, dann sind wir Jesusmäßig, oder eben nicht. Aber dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Leute Gott gar nicht erst kennenlernen wollen. What would Jesus do? Diese Frage gilt es immer wieder zu stellen und zu beantworten. Denkt an die Ehebrecherin, die Jesus vorgeführt wird. Niemand wirft den ersten Stein, weil keiner ohne Sünde ist. Jesus sagt zu ihr: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Damit ist die Geschichte zu Ende. Kontrolliert Jesus, ob die Frau jetzt wirklich keinen Ehebruch mehr betreibt? Wir wissen es nicht. Folgt sie ihm jetzt nach? Auch das wissen wir nicht. Es scheint auch nicht wichtig zu sein. Jesus überlässt es ihrer Entscheidung, wie ihr Leben weitergeht. Er rettet ihr das Leben und gibt ihr die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden. Das war's. Bei Johannes im 6. Kapitel lesen wir Folgendes. Als Jesus den Juden erklärt, dass sie seinen Leib essen und sein Blut trinken müssen, um das ewige Leben zu bekommen, da sagten viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren: Das ist eine Zumutung, wer will sich so etwas anhören? Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine 12 Jünger: Und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Jesus sagt, was gesagt werden muss und nimmt in Kauf, dass die Leute sich abwenden, nicht mehr mitgehen können. Das ist aber nicht, was er seine Jünger lehrt. Er bringt ihnen nicht bei, sich auf eine ganz bestimmte Art zu verhalten und dann mit der Botschaft umherzugehen, dass sich bitte alle Menschen so verhalten sollen. Nein, die Botschaft von Jesus war und ist: Das Himmelreich ist nahe, Gott hat ein Gnadenjahr ausgerufen, kehrt um zu Gott. Was das für den Einzelnen oder die Einzelne heißt, das klärt sich individuell. Mal müssen erst Dämonen ausgetrieben werden, mal muss eine Krankheit geheilt werden, mal müssen Sünden vergeben werden. Und dann entscheiden sich die Menschen für Gott oder auch nicht. Aber wir haben daraus eine Botschaft gemacht, die den Leuten als erstes erklärt, was sie alles falsch machen, wie sie es richtig machen sollen und was sie vor allem alles nicht mehr dürfen, wenn sie Jesus nachfolgen. Seine Botschaft war das nicht. Jesus nachzufolgen, das heißt, andere Menschen wirklich bedingungslos anzunehmen und uns so zu verhalten, wie Jesus es tat. Alles aus Liebe. Punkt. Aber wir spalten Gemeinden über die Frage von Ehescheidung, Umgang mit Sexualität, die Rolle der Frau, die Tauffrage oder was auch immer, weil wir nicht bedingungslos lieben, sondern meinen, alles richtig machen zu müssen. Aber wir wissen gar nicht immer, was richtig ist. Vor allem nicht, wenn wir aus der Liebe herausfallen, wie wir das leider oft tun. Wir wissen nicht immer, was Gott will oder denkt oder erwartet. Schon gar nicht, was er von anderen erwartet oder denkt oder will. Deshalb merke ich mir den Satz: Was geht es dich an? Folge du mir nach. Ich hoffe, dass es uns nie wichtiger wird, in irgendeinem Punkt recht zu haben, als zuzuhören und Wegbegleitung zu sein und auszuhalten, dass Gott mit anderen vielleicht einen anderen Weg geht. Ich will die Gnadenkrise nicht billigend in Kauf nehmen. Hauptsache Recht gehabt. Wenn wir wirklich nachfolgen, dann haben wir überfließende Barmherzigkeit und Gnade mit allen Menschen, so wie Jesus. Solange sein Geist in uns lebendig ist und uns in alle Wahrheit führt, geschieht alles, was wir tun, aus Liebe. Amen. Amen.